So, ja, wir sind soweit. Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zu dieser Vorlesung, heute wieder am Mittwoch. Und wie Sie hier schon am Titel sehen, wird es heute um aggregierte Datenstrukturen gehen. Das ist ein nicht so ganz großes Kapitel, das ist auch gut, da können wir uns ein bisschen Zeit nehmen, aber für Sie, fürs Programmieren umso wichtiger. Schauen wir mal ganz kurz zurück. Über Datentypen hatten wir ja schon gesprochen. Und wenn wir uns erinnern, ist ein Datentyp nichts anderes als eine Zusammenfassung von Objektmengen auf der einen Seite und darauf definierten Operatoren. Also immer dieses Paar, eine Menge, die also typischerweise bestimmte Eigenschaft hat und darauf definierte Operatoren. In der Theorie wird das dann vor allen Dingen dadurch beschrieben, dass man eine sogenannte Signatur beschreibt für diesen Datentyp. Das ist der Name des Objektes oder dieser Objekte und die Operationsmengen spezifiziert. Aber ein so definierter Datentyp besitzt doch keine Semantik, das ist wichtig. Die Semantik steckt bei Ihnen im Kopf, ja? Weil es ist nur, sind nur die Operatoren definiert. Gut. Wir haben uns grob unterhalten über eine Syntax und auch über die Semantik, was das denn wohl bedeuten soll. Das ist dann, sind übrigens zusammen mit dem Typ und dem Wertebereich die Konstituierenden eines abstrakten Datentyps. Ja, und da sehen Sie auf dieser Folie, wenn Sie den Projektor so ein ganz bisschen nach rechts drehen, dann sehen Sie auch den rechten Teil der Folie, was wir eigentlich schon alles gemacht haben. Und das ist, Ja, da sehe ich gerade einen kleinen Fehler. Diese Folie muss sich natürlich jetzt auch ändern, als der Übergang von 2.6 auf 3 war. Also diese korrigiere ich noch. Übrigens, ich sage gleich auch noch was zu den Folien. Das ist eigentlich das, was wir schon kennengelernt hatten. Wir hatten Ganzzahlen kennengelernt und Sie jetzt nur noch Integer. Diese Unterscheidung Long mussten wir gar nicht mehr machen. Das habe ich auf einer anderen Folie, habe ich das korrigiert, aber diese habe ich übersehen hier in der Eingangsphase. Mache ich Ihnen aber noch weg. Das Long gibt es nicht mehr, gibt es nur 2.6. Dann die Gleitkommazahlen, da hatten wir Float vor allen Dingen kennengelernt, auch die Eigenschaften, dass Float, nämlich die aufeinanderfolgenden darstellbaren Float-Zahlen, egal ob bei 32-Bit oder bei 64-Bit, nicht gleich dicht liegen, ja, sondern ab einer bestimmten Grenze ist sogar gar nicht mehr jede Ganzzahl als Float darstellbar. So, und dann noch Sonderformen, Decimal, das brauchen die Kaufleute, um bei einem großen Konzern eine Bilanzsumme auf die Cent genau auszuweisen. Die meisten Naturwissenschaftler brauchen das nicht, aber man sollte wissen, dass es sowas gibt. Komplexe Zahlen haben wir noch nicht benutzt, brauchen wir ja auch nicht, sind nicht ganz, ganz wesentlich. Und wir haben kennengelernt aus Strings, und U-Strings, wobei das ist das Schöne, in Python 3 ist das jetzt auch nur noch String. Ja, da sehen Sie jetzt nochmal den Unterschied, in Python 2.6 hatten wir Unterschieden zwischen String, der hatte eine erweiterte ASCII-Kodierung und U-Strings, da musste der Programmierer unterscheiden, jetzt ist das alles dasselbe, ist alles ein String, eine Zeichenkette. Das ist eigentlich schön. Wir haben auch besprochen schon, Defines, um Unterprogramme zu programmieren. Ja? Und wir werden dann auch Defines später intensiv benutzen. Was noch fehlt, ist Class. Das sind übrigens ganz spezielle Operatoren, die sind nämlich aufrufbar oder die kennzeichnen einen aufrufbaren Teil. Also eigentlich haben wir schon eine ganze Menge gemacht, aber wenn man in so einer Darstellung so viel freien Platz lässt in der Mitte, so ganz unnötigerweise, ja, dann deutet das auf etwas hin. Ne? Da deutet es nämlich darauf hin, dass da noch einiges eingebaut werden muss. Und dem wollen wir uns widmen. Das ist unser roter Faden. Letztes Mal hatte ich Sie mit etwas Theorie belästigt, mit Begriffen wie Semantik, wie Syntax, Daten und Information, Abtastung und so weiter. Und jetzt die V7 sind aggregierte Datentypen. Und da kommen wir in Python auf drei Begriffe, Listen, Mengen und Dictionaries. eigentlich nur drei Konstrukte, die man aber wohl unterscheiden sollte. Und nächstes Mal, dann für die Freunde des Programmierens, beginnen wir mit dem objektorientierten Programmieren. Das ist eigentlich nur ein kleiner Schritt, aber ein sehr wichtiger Schritt. So, und das ist das, was wir uns erwerben wollen. Das muss ich jetzt im Detail nicht mehr durchgehen. Sie sehen auch so Unterscheidungen wie unmutable. Das, was wir bisher kennengelernt haben, das ist alles blau markiert, sind also unveränderbare Datentypen. Wir werden heute eben auch veränderbare kennenlernen. Das machen wir jetzt aber Schritt für Schritt. Ich habe noch ein paar Vorbemerkungen für Sie. Dann beschauen wir uns die Begriffe aggregierten Datentyp an. Schauen uns an, dass man das Bottom-up, so wie es auch historisch entstanden ist, betrachten wird. Vergessen das gleich wieder und betrachten dann eigentlich eine mathematische deduktive Vorgehensweise von in der Mathematik gebräuchlichen Konstrukten wie Tupel, Abbildungen und Mengen. Was ist davon in dieser Programmiersprache realisiert? Und Sie werden sehen, es ist alles da, was wir in der Mathematik auch haben, mit ganz ähnlichen Notationen und eigentlich sehr schön konzeptionell auch zusammengebunden. Das sind dann die Realisierungen in Python. Das schließt heute schon die Vorlesung ab. So, Vormerkung. Große Programmieraufgabe. Ich habe vor einer halben Stunde nachgeschaut. Wir haben so 130, 140 Abgaben. Also, wenn ich das mit mal 2 rechne, weil Sie durften ja zu zweit abgeben, dann müsste eigentlich jeder abgegeben haben. So, Pi mal Daumen. Bis auf die Studierenden, die sowieso nur Alibi-Studierenden sind, die nur einen Studienplatz brauchten. Aber das ist auch in Ordnung. Sind natürlich auch hier willkommen. So, wollen Sie sich darüber beschweren jetzt? War sicherlich zu schwer, oder? Aber das überzeugt mich nicht, weil ich kann, egal welche Aufgabe ich stelle, Sie werden immer sagen, es ist zu schwer und das ist Ihr gutes Recht. Ja? Also ich habe das aber geprüft, habe mit mehreren Leuten darüber gesprochen. Letztes Mal hatten wir an dieser Stelle das Spiel 4 gewinnt und das war eigentlich wirklich ein bisschen schwerer als das, was jetzt. Ein bisschen schwerer. Wer meint denn, ein korrektes Programm geschrieben zu haben? Das sind eine ganze Menge. Alle gut getestet, so wie ich Ihnen das letztes Mal erzählt habe, vorletztes Mal, mit Blackbox-Test, Whitebox-Test. Hier rümpft jemand die Stirn. Ja, ich kann das von hier vorne sehen. Naja, okay. Aber auch dazu noch was. Ich habe nämlich ein wirkliches Angebot für Sie. Im Sonderangebot dieses Mal ein kleiner Test. Und zwar habe ich mich mit der Frau Schweikart und dem Herrn Kersting zusammengetan und wir haben gesagt, okay, wir bieten mal so nach 5-6 Wochen, da sind wir jetzt, einen kleinen Test an. Warum? Damit Sie wissen, wo Sie stehen. Denn ich vermute, einige von Ihnen werden das Gefühl haben, ich habe nicht volle Punktzahl gekriegt. In der Schule hatte ich immer eine 1. Das kann ja gar nichts für mich sein. Das stimmt aber nicht. Das stimmt wirklich nicht. So zu kalkulieren, wir sind hier keine Schule, ist falsch. Und wenn ich mich hier hinstelle und Ihnen erkläre, dass eine 3 eine gute Note ist, dann sagen Sie, der Kompka spinnt. Ja? Haben Sie auch recht. Als Bachelornote würde ich auch ungern eine 3 nehmen, dann am Abschluss des Studiums. Aber jetzt am Anfang, wo so vieles neu für Sie ist, ja, da ist das vollkommen akzeptabel und vollkommen gut. Ja, also müssen Sie auch, ich habe mir auch die Punktzahlen, die in ersten und zweiten Übungen gemacht wurden, bei Ihnen angeschaut. Ja, einer von Ihnen, wenn ich mich recht erinnere, hatte genau 50 Punkte. Aber das war einer von 300, von 289. Okay. Also absolut nicht frustrieren und nicht sagen, das ist für mich zu schwer. Es ist nur ein bisschen anders. So sind wir Informatiker halt. Denken Sie nochmal an die Meinungen, die so in der Welt über uns verbreitet und über Sie jetzt auch verbreitet werden. Also, das ist ein echtes Angebot, das ist ein Übungsangebot, aber bei uns gibt es dafür genauso viele Punkte, also jetzt anteilig von Ihrem Erfolg, wie für ein Übungsblatt. Also ich würde Ihnen dringend empfehlen, am nächsten Freitag zu dieser Mini-Klausur zu kommen. Weil alle, die teilgenommen haben, kriegen von mir auch dann persönlich, das wollten Sie ja alle schon mal haben, eine E-Mail, ja, in der wird dann drinstehen, wie Sie in den verschiedenen Fächern stehen und wie Sie in diesem Test abgeschnitten haben. Ja? Und dann und auch verglichen mit dem Durchschnitt, der erzielt wurde. Okay?
Ja?
Ja, genau, Sie können trotzdem teilnehmen, Sie machen dann dieses eben nicht und geben fairerweise auch nach einer Stunde ab. Also das werden wir nicht kontrollieren, weil es ist eine Übungsaufgabe, es ist eigentlich für Sie. Aber ich habe gesagt, okay, zumindest bei mir, das habe ich mit der Nicole noch nicht abgesprochen, mit der Frau Schweikart noch nicht abgesprochen und mit dem Herrn Kersting, dass die auch Übungspunkte vergeben. Aber ich denke, für Sie wäre es sinnvoll, sich ein bisschen darauf vorzubereiten, nochmal zu rekapitulieren, was haben wir eigentlich in den Vorlesungen gemacht. Und allein dieses Rekapitulieren wird Ihnen viel bringen, weil Sie haben auf viele Dinge jetzt inzwischen eine andere Sicht, als Sie es am Anfang hatten. Ja, und werden sich bestimmte Sachen besser merken können. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist Ihre Selbsteinschätzung. Wo stehen Sie jetzt in dieser Gruppe? Ja, in dieser Gruppe, die hier versucht, programmieren zu lernen. Weil diesen Spiegel haben Sie sonst nirgendwo. Das, was Sie mit Freunden und Freundinnen austauschen, das ist alles Halbwissen. Das ist ja nur einer, sind nicht 289. Okay? Und hier sind auch keine 289. Da war noch eine Frage, glaube ich. Ne? Da aber.
Und die Punkte gibt es zusätzlich zu den Übungen, ja?
Rein zusätzlich. Ja? Also Sie können, wenn Sie dumm genug sind und Sie 25 Punkte erreicht haben, denn mehr darf ich in der Klausur nicht anrechnen, ja, dann können Sie aufhören, jede Übung zu machen. Okay? Gut, das ist das. Das ist relativ einfach. Also es wird nicht trivial sein. Es werden 10, ich sage aber nächsten Mittwoch auch noch mal was dazu. Es werden 10 Multiple-Choice-Aufgaben sein. Freitag in der Woche, nicht jetzt. Also Sie haben jetzt noch... Nein. Ich bin kein Mensch von Überraschungen. Also sagen wir so, ich versuche Überraschungen zu vermeiden. Weil selbst wenn sie schön sind, überwältigen sie manchmal. Ja? Also hier haben Sie jetzt 10 Tage für Zeit. Und jeder bekommt ein individuelles Feedback und auch einen Vorschlag, was er vielleicht machen könnte, also nach meiner Einschätzung. So ein bisschen können Sie mir schon trauen. Ich will Ihnen bestimmt nichts Schlechtes, sondern versuche Ihnen zu helfen. Gut. Haben Sie das eigentlich mitbekommen, dass hier an der Goethe-Universität ein neuer Hochleistungsrechner eingeweiht wurde am letzten Montag? Sie haben es mitbekommen. Ja, und das ist eigentlich schon was Besonderes und das ist auch was Besonderes, dass Sie jetzt hier drin sitzen und ich Ihnen erzählen kann, ja, das können Sie hier lesen, das Bild ist schlecht, das ist auch mit meinem Handy gemacht. Aber so ein Rechnerraum, das sind im Ganzen 34 solcher Schränke, die stehen nebeneinander. Oben die grünen Rohre sind Wasserrohre, da wird der Rechner gekühlt, ja, ist sehr unspektakulär. Nur riesig laut durch die vielen Lüfter, die da laufen, also Sie kriegen es auf den Ohren. Und das ist immerhin weltweit Rang 22 in der Top 500-Liste, die jetzt am letzten Montag in New Orleans veröffentlicht wurde. Ja, und das ist schon verdammt schnell. Und das ist der zweitschnellste Rechner in Deutschland. Okay? Das hält sich nicht lange. Also ich denke mal, diese Liste wird zweimal im Jahr veröffentlicht. In der nächsten Liste werden sie schon abgefallen sein auf grob 50, so in etwa. Ja? Aber im Moment ist es verdammt schnell. Deutschland Rang 2, nach Jülich. In Jülich steht eine wesentlich teurere Installation und der macht 285 Teraflops pro Sekunde. 285 mal 10 hoch 9 Floating Point Operationen. Das ist ganz schön viel. Okay. Übrigens auch noch interessant, in der Green 500 List, das ist die der energiesparenden Computer, da liegt er auf Platz 8, oh, das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, und er ist Europas energieeffizientester Rechner da. Und davor liegen einige Spezialrechner, die speziell zum Beispiel im IBM Research Punkt für Energieeffizienz entwickelt wurde. Dieser ist ja eher zum Rechnen. Dieser Rechner ist übrigens auch für Sie, und das ist eigentlich die wichtige Message, ja. Wir haben hier in der Informatik selber ein Cluster. Es gibt mehrere Cluster, an denen Sie üben dürfen. Hier speziell an unserem, den dürfen Sie auch mal zum Absturz bringen. Ja, den zum Absturz zu bringen, wird schwierig. Wäre auch sehr, sehr unschön gegenüber den Chemikern, die meinetwegen 14 Tage gerechnet haben, wenn sie das Ergebnis ruinieren würden. Aber bei uns hier auf dem Entwicklungscluster für die Informatik, da ist alles erlaubt. Das ist wirklich so, das ist ja ein Prinzip, ja, Sie dürfen wirklich alles machen und wenn er abstürzt, ist derjenige schuld, der wertvolle Daten darauf hatte. Kein Problem. Übrigens, nur etwas so, als was. Dieser Rechner, der verbraucht 470 Kilowatt. Das ist eine ganze Menge. Also überlegen Sie sich, 2 Kilowatt ist so ein kleiner Heizlüfter. Ja? Das ist so, wenn Sie den Rechner einschalten, so als wenn Sie rund 250 Heizlüfter einschalten. Weil, können Sie sich auch vorstellen, dass man da Wasser braucht, um die Wärme wegzubringen. Ja? Und der steht im Industriepark Höchst. Und auch der Grund, warum, wir wollten den auch hier hinstellen nach Bockenheim, da sollte er erst stehen, aber hier sind die Stromkosten wesentlich höher, weil, ja, so ist das halt. Also wenn man Industriestrom kauft und diesen Strom, der verbraucht 470 Kilowatt, also das, ich möchte das nicht bezahlen, ja, das ist, das Schlimme ist, Sie heizen nicht mal damit, sondern Sie müssen noch etwa 30% wieder für die Klimatisierung aufwenden, ne? Um das Wasser wieder zu kühlen. Ist klar, Sie können nicht ungefähr 30 Grad warmes Wasser einfach so wegschütten. Also da unten am Main schon, 30 Grad geht noch, aber Sie würden ja alles aufheizen. Das heißt, Sie müssen das wieder kühlen und brauchen dafür auch wieder Energie. Also es ist irgendwie ein bisschen blöd, aber so ist das nun mal. Das Schöne ist, wir haben hier den Volker Lindstrud, der diesen Rechner auch als Rechnerarchitekt gebaut hat. Also der ist hier wirklich zusammengebaut, natürlich aus Bausteinen, die gekauft wurden. Wir haben den, also Volker Lindenstrut, wir haben den Gabriel Wittum, der die Modellierung und die Rechnung dazu macht. In Ausschreibung ist noch eine Professur, das Programmieren von Supercomputern, speziell dafür. Ich denke, das erleben Sie wirklich nicht an vielen Stellen. Also in Deutschland, wie gesagt, Jülich ist das Kernforschungszentrum da. Es gibt keine andere deutsche Universität, die so einen schnellen Rechner hat im Moment. Und wir liegen weit vor Darmstadt. Obwohl, ich habe gar nichts gegen Darmstadt. Ich komme nämlich aus Darmstadt. Darum darf ich auch über die Darmstädter lästern. Nur noch für die Leute, die das auch wissen wollen, das Ding hat 832 Knoten. Das sind so Einbau, so Schuhkästle, die da so reingeschoben werden. Das sind im Ganzen 21.000 CPUs, ja, und 778 GPUs, das sind Grafikprozessoren. Denn die Grafikprozessoren sind im Moment die schnellsten Prozessoren, die wir haben. Und wenn Sie mal Ihren PC aufmachen, dann ist der größte Baustein, Sie sehen ja in der Regel sowieso nur die Kühlung, ja, ist aber der Grafikprozessor. Sie müssen gar nicht lange suchen. Der Grafikprozessor ist heute größer als der Speicher. Also nicht der Hauptspeicher, sondern der Magnetspeicher. Das Größte da drin ist immer das. Hat 56 Terabyte RAM. Ja, also Sie rechnen normalerweise in Gigabyte, so 4, vielleicht 8, 16. Also das ist 4 Größenordnungen höher. Hat 2 Petabyte Diskspeicher. Auch eine ganz andere Nummer. Und ist untergebracht in 34 solchen Schränken. Und ansonsten blinkt es dann nur ein bisschen blau und rot und nichts Spektakuläres, ja?
Wird das finanziert durch Sponsorengelder oder sonst irgendwas dabei? Weil es ja, wenn jetzt da, keine Ahnung, Infineon oder sonst was da einfach verbaut ist, ist in der Top 20 der Welt, ist ja schon.
Okay, das ist, wie es finanziert war, erzähle ich gleich sofort, ja?
Kann man auch noch fragen, hat das auch einen Nutzen oder ist das nur so ein Prestigeprojekt?
Nein. Ja, ja. Es ist absolut kein Prestigeprojekt. Die größten Verbraucher hier sind die theoretischen Chemiker an Rechenleistung. Ja, weil die rechnen ja alle diskret in Gittern, ich komme auf Ihre Frage auch, und die würden gerne die Gittergröße verkleinern. Und weil das sofort kubisch wird, das Problem, also wenn Sie Gitter halbieren, ja, haben Sie achtfach, benötigen Sie achtfache Rechenleistung. Und die nehmen jeden Rest in Anspruch. Ja. Außerdem rechnen hier in Frankfurt auch die Hochschulen Marburg, Gießen und Kassel, rechnen hier bei uns auch mit ihren großen Problemen. Das sind die Physiker, die Geologen, gerade die Leute, die Erdölerkundungen und so weiter machen, also Geologie, brauchen sehr, sehr viel Rechenleistung. Und das sind alles Probleme, die mathematisch halt schlicht und einfach nicht mehr geschlossen lösbar sind. Da ist man auf Simulation angewiesen. Und sobald man reale Probleme in der Simulation läuft, braucht man halt diese Rechenleistung. Ja. Und wie gesagt, bei den Chemikern gibt es viele Läufe, die 14 Tage und länger laufen. Also trotz dieser Rechner. Das ist also wirklich kein Spaß mehr. So, und zum Preis, dieses Ding hat nur 5 Millionen Euro gekostet. Ja, es ist natürlich kein Taschengeld mehr, aber er verbraucht auch ungefähr 1 Million Euro pro Jahr Strom. Also, ja, so. Die Hälfte davon kommt direkt vom Bund aus Baumaßnahmen, die teilen sich die Länder. Davon ungefähr die Hälfte wieder kommt direkt vom Land. Und dann haben einige Kollegen in Neuberufungen, also, und das letzte Viertel kommt von der Universität, wobei es nicht direkt vom Präsidium kommt, sondern dadurch, dass sich mehrere Kollegen bei ihren Berufungsverhandlungen Geld dafür aufgespart haben und schließlich und endlich zusammengelegt haben. So ist ungefähr die Finanzierung. Ja, aber Sie haben die Chance, daran direkt mitzuteilen und wahrscheinlich auf diesem Rechner noch während Ihres Studiums zu rechnen, wenn Sie wollen. Ja. Okay. Also, Frankfurt ist etwas Besonderes, das müssen wir jetzt nicht gemeinsam machen. Jetzt springen wir rein. Aggregierte Datentypen. Aggregat steht für nichts anderes als zusammengesetzt. Das heißt, wir wollen unsere einfachen, primitiven Datentypen wollen wir jetzt zusammensetzen und mit einem gemeinsamen Namen ansprechen. Ja? Okay. Da stellt sich die Frage, und das wollen wir kurz nochmal aufgreifen, manchmal spreche ich von Datenstruktur und manchmal spreche ich von Datentyp. Ja, ist das jetzt dasselbe? Leider unterscheiden das nicht alle Leute und alle Autoren sehr, sehr genau. Man kann es aber unterscheiden. Das heißt, wie es der Name sagt, wenn ich von Datenstruktur spreche, dann ist mein Fokus auf die Strukturierung. Also wie sind die Daten abgelegt, ja, gelegt. Das heißt eigentlich eine Implementierungsfrage. Ja. Gerade für große Datenmengen ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Dagegen, wenn ich abstrakt über die Operatoren spreche, die ich auf diesen Datenstrukturen ausführen kann, dann spreche ich besser von Datentyp. Das ist also eine Abstraktion, da beträchtigt nur die Schnittstelle, ja, wie kann ich es benutzen und insbesondere die darauf definierten Operationen. Und da, wenn wir jetzt in der Theorie gucken, ist da die Semantik noch gar nicht mal klar. Ja, nur die Operationen sind klar. Es ist aber nicht hundertprozentig geklärt, muss auch nicht, was das bedeutet. Denn das machen Sie in Ihrem Programm. Das wird erst in Ihrem Programm bei der Nutzung des Datentyps klar. Okay? Struktur und Datentyp sprachlich schon unterscheiden. So. Okay, das ist hier im Grunde genommen nochmal aufgeschrieben, denn wenn wir über Datenstruktur sprechen, dann ist das eigentlich etwas, was wir nicht gerne wollen, denn das ist ja ein Widerspruch zur Abstraktion. Wir wollen abstrahieren, wir wollen bewusst, wir haben unsere höheren Programmiersprachen so gebaut, dass wir nicht auf diese ganzen Computerdetails, Adressen und so weiter Rücksicht nehmen müssen. Das brauchen wir nicht. Sondern wir können allein in abstrakten Kontexten denken. Das heißt, über die Operationen dieser an der Schnittstelle angebotenen Sache. Klassisch ist jetzt, und da ist Python auch wieder gut, gerade als Anfängersprache, dass es in anderen Sprachen haben wir ganz, ganz oft Spezialformen von diesen Grundstrukturen. Also so, da gibt es noch eine spezielle Sache und das geht da nicht und bei dem anderen Typ geht es aber doch und so weiter. Und in Python ist es tatsächlich die Drei wesentlichen Strukturierungsmittel, jetzt auch aus der Mathematik, sind direkt in Python abgebildet. Nämlich das sind Mengen, Tupel und Abbildungen. So. Und das ist wirklich schön. Also, wenn Sie nicht wissen, was schön ist, dann überlegen Sie sich. Das hier, das ist schön. So. Und das wollen wir jetzt kennenlernen. Und Python ist nicht die einzige Sprache, in der das zur Verfügung steht, sondern es ist ein sehr, sehr altes Konzept. Das hat man ziemlich früh gemerkt, dass es Sinn macht, größere Datenmengen unter einem Namen zusammen anzusprechen. Zum Beispiel an meiner Person hängt ja nicht nur mein Vor- und mein Nachname, da hängt mein Titel dran, da hängen meine Adresse dran, da hängt meine Telefonnummer, meine Handynummer und so weiter. Und das wäre doch sinnvoll, wenn man unter dem Namen Detlef Krömke alles dieses zugreifen könnte. Können Sie Gott sei Dank nicht, ja, aber wäre schön, oder? Okay. Und was braucht man da in Programmiersprachen? In Programmiersprachen braucht man dazu Konstruktoren. Das heißt Möglichkeiten, ein solches Konstrukt, eine solche Zusammenfassung zu erzeugen. Okay. Und entweder muss man das von Hand machen oder die Programmiersprache bietet schon etwas an, was man dafür gebrauchen kann, nicht missbrauchen kann. Aber dadurch, dass Sie es gebrauchen, ja, dadurch bekommt das in der Regel dann auch eine Semantik. Okay? Das müssen Sie unterscheiden. Und jetzt gibt es zwei Betrachtungsweisen. Wir machen die erste sehr kurz. Das ist die Bottom-up-Betrachtungsweise. Die ist historisch wichtig. Und Sie werden sehen, dass Sie ja auch einige dieser Sachen noch in heutigen Programmiersprachen finden. Und dann eigentlich wollen wir uns aber der Top-Down, das heißt von der Mathematik vorgegebenen Strukturierungsmittel, die sich als sehr hilfreich in 3000-jähriger Geschichte der Mathematik erwiesen haben, wie man die in Programmiersprachen abbilden kann. Und Sie werden erkennen, dass die Mathematiker nicht blöd sind, sondern dass das richtig Sinn macht, das genau auf diese Art und Weise zusammenzustellen. So, die einfachste Sache ist ein Array. Und Array heißt auf Deutsch übersetzt Feld oder Reihung. Ja, das ist eine Reihung. Den Begriff, als ich den das erste Mal gehört habe, ich habe gedacht, die Leute sind bekloppt. Aber sind sie nicht. Das wurde nämlich in Karlsruhe erfunden, als man noch Programmiersprachen in Deutsch machen wollte. Da wollte man auch die Schlüsselsprachen in Deutsch machen. Ja? Und da hat man den Begriff Reihung erfunden. Weil von Feld hätte auch kaum jemand verstehen können, was das ist. Wichtig ist, dass bei einem Array alle Elemente des Arrays denselben oder den gleichen Datentyp haben müssen. Also man kann ein Array of Integer haben, man kann ein Array of Character haben. Das ist unser String. Ja? Eine Folge von Zeichen. Eine Zeichenfolge, das ist der String. So, und was auch ganz typisch ist, man kann indiziert darauf zugreifen. Das haben Sie auch schon beim String gesehen. Man kann auf den ersten Buchstaben zugreifen und der erste Buchstabe hat immer den Index 0, so wie meine erste Vorlesung auch die nullte Vorlesung ist. Okay? So ist das. So, und man kann das auch zweidimensional machen. Man muss nicht nur einen String in einer Richtung von links nach rechts lesen, sondern man kann ja auch mehrere Zeilen untereinander schreiben und hat dann ein Feld, ein Array. Ja, wirklich wörtlich ein Feld. Ja, ein Zahlenfeld oder eine Matrix, wie die Mathematiker dann sagen würden. Ja. Und da kann ich mit zwei Indizes in einer zweidimensionalen Matrix zugreifen, mit drei Indizes in einer dreidimensionalen und so weiter und so weiter. Aber immer bei Null anfangen. Okay? Mir ist gerade ein blöder Witz eingefallen, den erzähle ich jetzt mal nicht. So. Da gibt es was anderes. Ich hatte Ihnen schon gesagt, es wäre ja interessant, wenn Sie alle meine Attribute, also die Attribute von Detlef Krönker, wenn Sie die so abfragen könnten. Da wissen Sie, aber die sind nicht alle vom gleichen Typ. Denn ich habe ein Alter, ich habe Anzahl Kinder, ich habe Telefonnummer und so weiter. Und das sind ja andere Typen als meine Adresse. So, und da war die Idee, na, dann bilden wir da einen Verbund raus. Und wir nennen das Record oder Strukt, also eine Struktur. Aber das ist die historische Betrachtung jetzt, also können Sie gleich wieder vergessen. So, und das Kennzeichen ist, dass ein solcher Verbund unterschiedliche Datentypen halten kann. Okay? Da sind wir also nicht daran gebunden, dass wir immer denselben Datentyp haben. Und wie beim Namen eines Menschen und mit all seinen Eigenschaften macht das Sinn. Und man kann dann einfach so zugreifen, dass man hier zum Beispiel die Punktnotation benutzt, dass man also Rekordname, das wäre Adressliste, Punkt, Detlef Krömker, das wäre dann der eine Eintrag schreibt und so die einzelnen Datensätze ansprechen kann. Ist auch sehr hilfreich. Okay? Das wäre der Rekord. Und zusammen mit diesen Sachen muss ich jetzt auf eine Sache noch kurz eingehen. Eigentlich verwende ich 3 Folien jetzt dafür. Sie sehen schon daran, dass dieses Konstrukt sehr, sehr leistungsfähig sein kann. Das ist der Zeiger, aber auch sehr, sehr trickreich benutzt werden kann, sehr, sehr fehleranfällig ist. Und was sind Zeiger? Das sind nichts anderes als eine spezielle Art von Variablen, mit denen man auf andere und insbesondere solche Elemente aus einem Array oder Rekord verweisen kann. Und da kann man dann auch beim Zeiger sagen, next, das heißt dein nächstes Element und so weiter und so weiter. Ja? Das ist nichts anderes als ein Zeiger und was es dann gibt ist, man kann mit diesen Zeigern rechnen, man kann sie aber insbesondere dereferenzieren und bei der Dereferenzierung kommt man zurück zu dem Element dann, auf das sie zeigen. Das ist nicht exakt dasselbe wie eine Adresse, aber sehr, sehr nah dran. Und daher kam auch die Idee, das einzuführen, weil die Leute historisch haben ja vorher dann mit Adressen gerechnet. Ja? Und so kam die Idee auch des Zeigers zustande. Und Zeiger kommen also vor allen Dingen vor in sehr maschinennahen Sprachen. Also Assembler sowieso, da kann man dann auch mit Zeigern arbeiten. C und C++. Das sind also die Standardsprachen, in denen das vorkommt. Es gibt auch andere Sprachen wie Modula 2, können Sie aber auch gleich wieder vergessen. ADA, sofern Sie nicht Atombomben programmieren wollen, können Sie auch vergessen. Da kommt es sehr eingeschränkt vor, weil man gesehen hat, so wie dieser Spaghetti-Code, wie das Hin- und Herspringen, ja, dass das sehr error-prone ist, also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie irgendwann Fehler damit machen. Okay? Und in Sprachen wie in Python sind sie zwar intern vorhanden, weil die Originalimplementierung baut ja auf C auf, ja? Da sind sie zwar intern vorhanden, aber Sie können sie nicht benutzen, Gott sei Dank. Weil Sie würden an dieser Stelle ganz, ganz viel Übungszeit brauchen, um da vernünftig mit umzugehen. Und das Schwerwiegendste daran sind nicht nur kleine Beispielprogramme, die sind immer gut programmierbar, aber ist die damit auch nötige eigene Speicherverwaltung. Und Sie können sich vorstellen, Sie können mit Zeigern grundsätzlich rechnen, also sagen, gehe 500 nach vorne, 500 nach hinten. Und wenn Sie dann in einen Speicherbereich kommen, der gar nicht mehr zu Ihren Daten gehört, dann sagt Ihnen das keiner, also so ad hoc erstmal, ohne zusätzliche Werkzeuge, sondern Sie greifen einfach zu und vielleicht steht da gerade Ihr Unterprogramm. Ja? Und dann haben Sie ganz schwer findbare Fehler. Und so entstehen die Fehler in C und C++ durch Pufferüberläufe oder Abstürze. Und so benutzen es zum Beispiel auch Hacker, ja, um irgendwo in Programme einzubrechen. Dadurch, dass sie zum Beispiel Teile dann zum Absturz bringen, durch Pufferüberläufe. Also das ist eine sehr bekannte Methode von Hackern, wie man von außen Programme manipulieren kann. So, Aber trotz alledem, als Informatikerin oder Informatiker sollten Sie wissen, was die Vorteile sind. Die Vorteile sind, man kann mit Zeigern sehr schnell in Feldern springen. Ganz einfach, weil man mit Zeigern rechnen kann. Wie mit Integern, ja, wie mit Ganzzahlen. Man kann auch mit Indizes rechnen, das wissen Sie aus der Mathematik, also G3 weiter und so weiter. Und da kann man sehr, sehr schnell mit navigieren. Hauptproblem ist, das kann kein Automatismus nachvollziehen. Das heißt, in der Regel verlassen Sie sich heute darauf, dass der Cache, das heißt der Zwischenspeicher, der zwischen Prozessor und Hauptspeicher sitzt, ja, werden Sie ja alles noch nächstes Semester lernen, dass der vernünftig von Betriebssystemprogrammen gefüllt ist und Sie immer einen schnellen Zugriff haben. Okay? Wenn Sie aber mit Zeigern rechnen, kann das kein Algorithmus mehr voraussehen, was Sie machen. Nur Sie als Programmierer wissen, in welcher Reihenfolge das vielleicht gemacht wird. Und dann müssten Sie auch noch das Cachen übernehmen. Das heißt, wenn Sie mit Zeigern arbeiten, ist eine vernünftige Füllung und Entleerung des Cache sehr, sehr schwierig. Ja? Und das Schöne ist aber, es gibt wunderschöne Algorithmen, wie man damit sortieren kann. Und das Sortieren geschieht dann einfach durch Umlenken von Pointern, wunderbar. Es lassen sich auch fast natürlich sogenannte verkettete Listen erzeugen, also die man dann für einen Rekord braucht, also das nächste Element im Rekord und so weiter, dass das alles schön einzeln durch Pointer miteinander verbunden ist. Da ist aber, dieses Programm läuft. Und ich weiß genau, wir haben einen Modellierer, einen grafischen Modellierer entwickelt, und der hatte dann die Eigenschaft, als er quasi fertig war, dass er so, leider nicht regelmäßig, aber alle halbe Stunde mal abstürzte. Das heißt, man konnte sehr gut damit arbeiten, aber irgendwann stürzte er ab. So. Und das zu finden, ist sowas von ätzend, wenn das Programm ein bisschen größer ist, weil Sie erkennen überhaupt kein Fehlermuster. Wann stürzt er ab? Ja? Weil irgendwo mal Feldüberschreitungen, also das, Sie verweisen irgendwo mal auf Zellen, wo eigentlich gar keine Daten mehr stehen dürften. Ja? Und dieser Fehler, der stürzt ja nicht sofort ab, der arbeitet ja erst damit weiter mit den Daten. Und dann irgendwann stürzt er ab. Und das ist irre schwer zu finden. Und sagte ich schon, die Effizienz des Prozessor-Caches, die leidet stark darunter, wenn Sie mit Zeigern rechnen. Gut, das sind Nachteile, noch mehr. Auch aus akademischer Sicht ist das Arbeiten mit Zeigern problematisch, weil Sie dann ja die Datenstruktur kennen müssen. Das heißt, Sie verlieren diesen Abstraktionsgedanken. Okay? Es steht also tatsächlich im Widerspruch zu dem Konzept des abstrakten Datentyps und auch der Objektorientierung. Und das wollen wir eigentlich doch machen. Wir wollen hier sauber arbeiten. Okay. So, und jetzt der entscheidende Gedanke. Okay, das funktioniert, mit Records zu arbeiten und mit Zeigern zu arbeiten, ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Also Grundgedanke, gucken wir doch mal, ob uns eine andere Wissenschaft da helfen kann. Und da hat die Mathematik, hat natürlich der Informatik ja einige tausend Jahre an Denkstruktur voraus. Und viele Informatiker waren Mathematiker damals am Anfang. Und dann hat man geschaut, was kann man denn damit machen? Ja, man kann die typischen, wirklich die typischen Zusammenfassungen, die in der Mathematik üblich sind, nämlich Mengen, Tupel und Relationen oder Funktionen, schauen wir uns gleich nochmal genau an, kann man nachbilden. Und mit denen kann man alles programmieren. So, zur Erinnerung, Mengen, das ist jetzt hier die Cantorsche Definition, da steht auch noch irgendwas drin. Sehe ich gerade, ja. Ich weiß auch was, aber verrate ich mal nicht. Ja, das wollen Sie jetzt wissen, was da dann steht. Ne? Das ist einfach dieser String hier oben, der da oben klein noch drin steht, versehentlich. Ja. Also eine Menge, die einfache, naive Definition ist, eine Zusammenfassung bestimmter, wohl unterscheidbarer Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Und diese Objekte nennen wir Elemente einer Menge, und die charakteristischen Operationen sind, ist Element oder ist nicht Element, die Vereinigung von Mengen, der Durchschnitt von Mengen, Enthaltensein von Mengen, nicht, enthalten oder gleich, nicht enthalten, Differenz und die zweite Form der Differenz, die vollständige Differenz. Das sind so wichtige Sachen. Okay. Ich denke, die elementare Mengenlehre haben Sie so oder so. Das war, die Zeit war ja schon vorbei, als Sie in die Schule kamen, dass man mit Mengenlehre anfing. Aber die elementare Mengenlehre haben Sie begriffen. Und wenn nicht, schauen Sie nochmal im Skript, da steht auch nochmal kurz die Definition drin. Das zweite Wichtige kennen Sie vielleicht nicht unter dem Namen, aber das ist der Begriff des Tupels. Und der Tupel ist nicht andere als eine endliche Liste. Ja? Zum Beispiel von 2 oder 3 oder 4 Objekten oder n Objekten, die zusammengefasst wird. Ja? Wichtig ist, nicht notwendigerweise sind diese Objekte gleich oder auch verschieden. Es können also 3,3 auftreten, ist ein Tupel. Ja? 3,3, ja? Wäre ein Tupel. Wir sprechen von einem Zweituppel, wenn ich 2 Objekte zusammengefasst habe, zum Beispiel 2 Zahlen. Wir sprechen von einem Dreituppel oder von einem Trippel, wenn wir 3 zusammengefasst haben, oder von einem N-Tupel, wenn wir beliebig viele zusammengefasst haben. Okay. Wichtig ist, dass ich auf dieses Tupel, auf die Elemente des Tupels geordnet zugreifen kann. Und zwar über einen Index. Ja? Und meistens notiere ich das dann einfach unten auch mit I oder mit J oder was weiß ich. Okay? Und mathematisch ist auch wichtig, Tupel sind durch das Gleichheitsaxiom und nur dadurch charakterisiert. Und 2 Tupel sind genau dann und nur dann gleich, wenn sie gleich lang sind und wenn ihre entsprechenden Komponenten gleich sind. Okay? Das ist das Gleichheitsaxiom von Tupeln und genau so sind sie charakterisiert und durch gar nichts anderes. Okay? Ja, zweites mathematisches Konstrukt. Das benutzen Sie in mehrfacher Form. Sie sehen das gleich, wo Sie es benutzen. Es gibt aber ein spezielles Tupel und das sind ein Zweituppel, die wir dann Funktionen oder Abbildungen nennen. Und aus der Funktionslehre kommt dann eine partielle, können Sie erstmal streichen, diskutieren wir gleich noch, Funktion ist eine rechts eindeutige Relation R. Okay? Das müssten Sie aber vielleicht beim Kersting jetzt auch schon gelernt haben, oder? Bei der Frau Schweikert noch besser. Jetzt in einfachen Worten, was heißt denn das? Okay. Wie das so ist, Sie wissen es schon, aber ich noch nicht. Hier muss ich es mir immer erklären. Wo haben wir es denn jetzt? Wir haben jetzt keinen Wischlappen. Okay. Ich mache es mal so. Und Sie haben jetzt die Garantie, dass ich nicht viel schreibe heute. Und dass ich am Ende wieder mit einem weißen Anzug rauskomme. Also, gucken wir es genauer hin. Ist eine partielle Funktion, ist eine rechts eindeutige Relation R. Und R ist eine Menge von N-Tupeln, sagen wir mal 2-Tupel. Machen wir es uns einfach. Und Objekte, die in der Relation R zueinander stehen, bilden ein N-Tupel, das Element von R ist. Okay. Das heißt, eigentlich was hier steht, ich kann in einfacher Form, benutze mal eckige Klammern oder geschweifte Klammern, einfach durch die Angabe von 2 Tupeln, nämlich zum Beispiel 0, 4, als nächstes 1, irgendwas 8, als nächstes 2, 16, könnte ich was machen? Eine partielle Funktion definieren, denn das ist nichts anderes als eine Wertetabelle, die hier steht. Und zwar können Sie das ja auch so schreiben, in der ersten Zeile 0, 1, 2 und dann schreiben Sie hier unten hin, schreiben Sie da vielleicht noch x hin, da y und dann schreiben Sie hier 4, 8, 16 hin. Dann sehen Sie, das ist die Wertetabelle. Und wenn das nicht für alle Elemente einer gegebenen Menge definiert ist, dann nennen wir es partiell. Ja? Diese Funktion sagt ja nur, dass sie an diesen Stellen diese Funktionswerte annimmt. So, und was jetzt noch, ich komme zu Ihnen, was noch ganz wichtig ist, ist das Rechtseindeutige. Und das sagt einfach, dass nie vorkommen kann, dass zu dem Wert 0 zwei Werte dastehen. Das heißt, wenn der Wert hier definiert ist, dann gibt es nur genau einen. Okay? Es gibt nicht zwei solche Werte. Das wäre eine Relation auch, wäre aber keine Funktion mehr. So hängt das alles zusammen. Also rechtseindeutig, im Grunde genommen nichts anderes als zum Beispiel die Definition einer Funktion als Wertetabelle. Und zwar dadurch, dass sie alle Paare aufzählen. Das ist wichtig. Sie hatten noch eine.
Bis jetzt haben Sie eigentlich nur eine projektive Abbildung.
Das habe ich aber nicht ausgeschlossen. Ich könnte hier 3, 16 hinschreiben.
Die wäre
nicht mehr surjektiv und damit auch nicht bijektiv. Weil eine bijektive Abbildung muss surjektiv und injektiv sein. Aber rechtseindeutig muss ich sein. Zum Beispiel die Wurzelfunktion ist streng genommen natürlich keine Funktion mehr.
Sie haben die Abbildung, die Sie da haben, ist nicht mehr injektiv.
Ja.
Aber es kann ja sein, dass zum Beispiel ich kann ja eine Abbildung nehmen, die injektiv ist, aber nicht surjektiv.
Ja, natürlich, können Sie auch. Die können Sie nicht, weil Sie die durch Aufzählung nicht erzielen können.
Also man kann tatsächlich nur...
Genau, surjektive oder injektive, oder muss ich jetzt gucken, ja, genau. Es muss, also mit so einem Konstrukt, also das ist in der Mathematik, und was er jetzt gesagt hat, Sie studieren auch Mathematik, ne? Ja, genau. Da kann man das natürlich jetzt weiter definieren, surjektive, injektive Funktionen, bijektive Funktionen. Für uns ist wichtig, wir machen das durch Aufzählung. Wir Informatiker sind ja immer ganz naiv. Ja? Wir zählen das einfach auf und zwar dann in der Form, und da brauchen wir den Funktionsbegriff oder die Rechtseindeutigkeit, nämlich wir nennen das linke Element Schlüssel, okay, und schreiben dann Doppelpunkt und dahinter den Wert der Funktion. Das ist einfach eine Sprachweise. Und dass das ein Schlüssel ist, das garantiert die Rechtseindeutigkeit. Das heißt, es kann nie vorkommen, dass hier zwei Werte stehen. Und das muss uns unser Konstrukt leisten. Und das tut es auch, und das ist das Schöne und Starke an diesem Vorgehensweisen. Also drei Sachen aus der Mathematik entnommen, die Menge als erstes, das zweite ist das Tupel und dann ein spezielles Tupel, nämlich ein Zweituple, nämlich die partiell definierte Funktion oder Abbildung. Und das funktioniert wunderbar. Das sind ganz, ganz mächtige Konstrukte. Und mit denen können wir dann wirklich alles programmieren. Und wenn wir uns das anschauen, hier steht es auch nochmal, die Struktur Set ist ja nichts anderes als das englische Wort für Menge, ein Set. Ja, das hat keine Ordnung. Das heißt, niemand garantiert Ihnen die Reihenfolge der Elemente einer Menge. Okay, da ist also keine Ordnung drauf definiert. Aber es ist Eindeutigkeit definiert. Es kann keine Menge geben, in dem zweimal das Element rot vorkommt. Okay, das gibt es nicht. Wenn Sie zu einer Menge rot noch dazu, also es ist schon rot da, und Sie fügen als nächstes Element nochmal rot dazu, dann verändert sich die Menge nicht. Oder Sie bekommen eine Fehlermeldung, je nach Implementierung. Das heißt, hier ist garantiert bei einer Menge die Einzigartigkeit der Werte. Okay? Jedes Element kommt höchstens einmal vor, wenn es vorkommt. Das zweite ist die Liste. Da wissen Sie schon, als Beispiel gibt es da den String. Da ist die Ordnung ist eingehalten, so wie Sie es eingefügt haben. Wenn Sie ein Element an der Stelle 0 eingefügt haben oder an der Stelle 4 eingefügt haben, dann bleibt es auch an der Stelle 4. Die Reihenfolge ist da ein ganz wichtiges Element. Aber natürlich können Sie auch als spezielle Form String, als spezielle Listenform den String nehmen, Otto schreiben. Kommen 2 O vor und 2 T. Okay? Vollkommen erlaubt. Und dann das Map, das englische Begriff für Dictionary oder Map oder Dictionary, das ist die Funktion oder Abbildung. Und da gibt es auch keine Ordnung. Also niemand garantiert Ihnen die Ordnung, in der Sie es reingeschrieben haben. Okay? Aber für das erste Element sichern wir Eindeutigkeit zu. Also, das erste Element ist immer nur genau einmal da, während das zweite Element beliebig oft auftreten kann. Und damit können wir eine zweispaltige Tabelle realisieren. Okay? Das ist das. Hier hat jedes Element zwei Elemente, nämlich Schlüssel und Wert. Während bei den anderen hat jedes Element nur ein Element. Aber da können Sie jetzt ganz schnell weiterdenken und sagen, ja, was ist denn, wenn ich eine Liste aus Sets mache? Ja, dann hat die Liste immer noch jeweils ein Element pro Objekt, aber dieses Element ist weiter zergliedert, hat also wieder viele. Das ist natürlich auch erlaubt. Okay, das sind die drei Grundstrukturen mit ihren Kerneigenschaften. Und diese Kerneigenschaften müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren, stehen in jedem Mathebuch, stehen auch im Skript und damit sind eigentlich die Strukturen vollgeordnet. Und genau diese Strukturen oder diese Konstrukte, genau diese bietet Python an. Dieses Bild ist jetzt ein bisschen aufwendig. Aber Sie werden sehen, es wird sich mit Leben füllen. Hier stehen jetzt auch Sachen drin, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Aber hier ist mal der erste Versuch, diese Datenstrukturen oder Datentypen ein bisschen einzuordnen. Und was wir da sehen ist, ich habe unterschieden zwei Arten, nämlich geordnete Strukturen und nicht geordnete Strukturen. Und lineare Strukturen oder nicht-lineare Strukturen. Okay. Und bei den geordneten, das heißt eine Ordnung bewahrende Struktur und eine lineare Struktur, finden wir in Python, das farbige ist das, was wir in Python direkt finden, als Built-in-Data-Type finden wir die Liste, das Tupel und den String. Und das ist eigentlich eine sehr oder fast gleicher Datentyp. Aber der String kann als Elemente nur Zeichen aufnehmen. Das ist ja gerade die Definition eines Strings. Er kann als Elemente nur Zeichen aufnehmen. Die Liste ist veränderbar und der Tupel ist eine nicht veränderbare Liste. So, und das müssen Sie in den Kopf bekommen. Was heißt das? Die ganzen blauen hier sind nicht veränderbar. Das ist in diesem Fall Tupel oder String. Was heißt denn das? Was heißt das? Sie können also einen Datentyp erzeugen, den Sie nachher nicht mehr verändern können. Was passiert jetzt genau, wenn Sie zum Beispiel in einem String, wenn Sie schreiben A gleich Otto und dann schreiben Sie A gleich Bertha hintereinander? Ist es jetzt verändert? Sie sagen nein und Sie sagen?
Ich sage ja, A, dann ist der Wert besser.
Genau. Diese Veränderbarkeit, diese Veränderung ist aber nicht gemeint. Denn Was macht der Interpreter? Wenn sie das nacheinander schreibt, reserviert er in diesem Fall ein ganz neues Datenfeld für A. Es ist wirklich für ihn neu und weist diesem Feld jetzt den Namen A zu. Okay? Das alte A, wo Otto drin steht, wird gelöscht, der Verweis darauf. Und ist dann weg. Okay? So können Sie in einer Programmiersprache zwar dem Variablennamen, dem Namen, einen neuen Wert zuweisen. In Praxis entsteht und auch in der Theorie entsteht aber eine neue Variable. Okay? Was würde bei einem veränderbaren Typ passieren? Zum Beispiel bei einer Liste. Wäre A eine Liste, wir gucken uns das ja gleich an, dann würde derselbe Platz, dann würden die Daten ausgetauscht. Okay? An der Stelle. Da würde jetzt anstelle des O's würde da das B reingeschrieben, anstelle des E's würde das T reingeschrieben und so weiter. Und das A würde dahinter geschrieben. Das ist etwas anderes, ob Sie eine neue Variable erzeugen, ja, oder ob Sie die alte überschreiben. So. Sie müssen sich jetzt überlegen. Die Operatoren sind fast dieselben. Zwischen Liste, Tupel und String. Und diese Operatoren kennen Sie eigentlich schon. Wann braucht man einen veränderlichen Datentyp? Man braucht einen veränderlichen Datentyp dann und nur dann, wenn der Datentyp wirklich groß ist. Ja? Wenn ich also einzelne Elemente, die Werte einzeln austauschen will. In place, wie wir sagen. Also ohne dieses Datenfeld oder was zu verschieben. Sondern genau an der Stelle nur Werte austauschen. Ansonsten kommen Sie immer mit dem Unmutable aus. Und deshalb ist auch die Python-Entscheidung, dass alle kleinen, das heißt alle elementaren Datentypen sind unmutable. Es macht überhaupt keinen Sinn, da sparen Sie nicht viel Platz. Da kann er sauberer etwas Neues erzeugen und sauberer den Namen anlegen und die alte Referenz löschen. Okay? Da müssen Sie nicht in place was verändern. Nur wenn Sie ein riesen Datenfeld haben, 1 Million Zeilen, 1 Million Spalten, ja, dann macht es Sinn, dass Sie einzelne Stellen auswechseln. Fürs Programmieren ist eigentlich kein Unterschied, mit diesen Datentypen umzugehen. Geht alles genauso, ja? Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja gut, das macht aber Python für Sie automatisch. Weil für Python sind diese Sachen alle dynamisch, alle diese Datenstrukturen sind dynamisch. Das heißt, Sie müssen nichts reservieren, nicht die Größe reservieren. Das macht der Interpreter für Sie. Und er fügt dann noch ein Feld an. Und wenn er keinen Platz mehr hat, dann verschiebt das. Also das passiert dann aber ganz intern, ja. Der Unterschied ist der, in C oder C++, da müssen Sie genau diese Verwaltung und diese Gedankengänge, die ich jetzt hier mit Ihrem Kommilitonen machen muss, müssen Sie da überlegen. In Python müssen Sie das nicht überlegen. Das macht der Interpreter für sich. Aber das kostet natürlich auch. Darum wird Ihnen jeder C-Programmierer sagen, ah, Python, das ist aber eine langsame Sprache. Ja, ja, die ist langsamer als alles ausprogrammiert. Aber ich hoffe, Sie kriegen das Gefühl dafür, dass Sie sich aber viel weniger Gedanken um diese Programmierdetails machen müssen. Ja? Okay? Und das ist der Vorteil. Das heißt, eigentlich sind Liste, Tupel und String derselbe Datentyp von den Operatoren her. Wir kommen auch darauf, das sind alles indexierte Datentypen mit dem Unterschied, dass der String nur Charakter fassen kann. Alles sind Unicode-Teile da drin. Der Tupel ist, das Tupel ist unmutable, Also es wird im Zweifelsfall ein neuer Wert angelegt und die Liste ist mutable, das heißt, da sind Einzelelemente austauschbar. Und woran können Sie das erkennen? Für ein Tupel gibt es welche Operation nicht? Ja? Genau. Ein Tupel ist ja, ich bin am Ende sowieso weiß, also Sie blamieren mich da nicht. Ne? Also auf der linken Seite bei einem Tupel darf also nie stehen, bei einem Tupel darf also nie stehen, was? Moment, Liste ist runde Klammer, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Liste ist eckig und Tupel ist rund. Ne? Also, bei einem Tupel darf nie stehen, A von 3, das heißt die vierte Stelle, ist gleich irgendwas. Das darf nicht auf der linken Seite stehen, weil dieser Kommando, würde ich ja sagen, verändere die vierte Stelle in dem Tupel A. Und das geht nicht. Ein Tupel ist unmutable und darum können Sie da auch eine einzelne Stelle nicht ändern. Während bei einer Liste, wenn Sie hier eckige Klammer machen, ist das natürlich eine zentrale Operation, verändere die vierte Stelle der Liste. Und Sie wundern sich jetzt schon gar nicht mehr, dass ich von vierter spreche, aber drei hinschreibe und so weiter. Sehen Sie mal, wie weit Sie in der Informatik sind. Ja, okay. So, das ist die Idee. Also im Grunde genommen haben wir hier dasselbe da, genau dieselben Operationen, ganz einfach. Und dasselbe gibt es bei den Mengen. Dann gibt es nämlich eine Menge, das nennen wir einen Set oder ein Frozen Set. Frozen Set ist die unmutable Menge, die ist nicht veränderlich. Da gibt es ein paar andere Operatoren drauf, das schauen wir uns gleich nochmal an. Und dann haben wir eine Abbildung, das Dictionary. Das sind immer zwei Tupel zusammengefasst. Und da gibt es dann auch noch eine kleine Frage. Kommen wir gleich zu. Okay. So, und dann entwickelt sich dieses ganze Bild schon gleich ein bisschen vollständiger. Und das finden wir eigentlich schön, müssen jetzt es aber nicht diskutieren. Hier sind nochmal die Mengen, Sequenzen und Abbildungen. Sequenzen sind, entschuldigen Sie, hier steht auch nochmal U-String. Das ist mir auch wieder nicht aufgefallen, dass da noch aus Python 2.6 was dran ist. Ich muss es ganz aufmerksam nochmal durchgehen. Sie sehen hier aber vor allen Dingen die Schreibweisen. Eine Liste hat eckige Klammern. Ein Tupel hat runde Klammern. Und der Set hat auch runde Klammern. Während ein Dictionary hat geschweifte Klammern. Also Dictionary, List und Set und Tupel sind einfach unterscheidbar durch die Klammerung. Sie müssen nicht sagen, welches Objekt das ist. Allein dadurch, dass Sie die richtige Klammer benutzen, interpretiert Python dieses. Okay? Wir schauen uns das an. Das Ganze nennt man Kollektionen und ist ein Teilgraph des gesamten Datensatzes. Ja?
Ich hätte noch die Frage, welche Vorteile hat denn jetzt überhaupt eine Menge über einer Sequenz? Ich meine, ich kann meine Inhalte der Sequenz nicht adressieren, ich kann nicht sortiert darauf zugreifen.
Funktionsaufrufen nicht erlaubt, weil zwischen Parametern und Tupelelementen nicht unterschieden werden kann. Ja? Also, Sie können Tupel auch oft schreiben, ohne dass Sie die runden Klammern schreiben. Okay, das geht wunderbar in Python. Der Interpreter motzt nicht. Ja? Es ist also regelkonform, aber Sie dürfen es nicht überall. Und so geht es nicht, ja, also ohne runden Klammer, in Funktionsaufrufen. Weil dann könnte er von unterschiedlichen Parametern und diesem könnte er das nicht unterscheiden. Weil die Parameter werden ja auch durch Komma getrennt. So, und deshalb das saubere Tupel immer Klammern. Okay? Und noch eins. Was ist das hier, wenn ich sowas schreibe? 1, 0.
Also 0, nicht 0, sondern der. Also nicht 0 die Zahl, sondern der.
Nein, das sagt jetzt, das ist ein Tupel. Das hat aber nur ein Element. Denn würde ich nur die 1 mit Klammern hinschreiben, ja, dann könnte das ja auch Teil eines Ausdrucks sein. Verstehen Sie? In einem Ausdruck können Sie ja eigentlich beliebig klammern. Um das aber nochmal zu unterschreiben, ist dieses jetzt ein Tupel? Okay, Sie wissen ja, Ausdrücke, da dürfen Sie klammern. Und niemand und schon gar nicht der Python-Interpreter schreibt Ihnen vor, wie oft Sie klammern dürfen. Sie dürfen also beliebig klammern. Aber wenn Sie sagen wollen, das soll jetzt eine Tupelklammer sein und nicht eine Klammer, um den Vorrang in dem Ausdruck zu verändern, und da nur ein Element hat, dann müssen Sie es mit dem Komma schreiben. Also das sind nur so Fragen, Pinzigkeiten könnten Sie sagen, aber die alle sehr, sehr sinnvoll und wohl überlegt sind, wie man es eindeutig macht für den Interpreter, ohne zu stark von der mathematischen Laxheit abzurücken. Bei der Liste geht das auch, ja. Okay. Das ist also sehr, sehr wichtig, aber das geht. Und da jetzt will ich Ihnen noch, jetzt sagen Sie, jetzt muss ich mir das alles merken. Und da nochmal, wenn Sie das noch nicht gefunden haben, die Help-Funktion. Help und dann von Liste zum Beispiel. Dann bekommen Sie im Interpreter diesen Anteil. Und dann sehen Sie automatisch, und das ist wichtig, welche Operatoren Sie benutzen können. Und den Teil können Sie jetzt noch nicht interpretieren, aber nach dem nächsten Mal können Sie den interpretieren, wie das auch objektorientiert angesprochen werden kann. Aber das ist der Operator, der erlaubt ist. Zum Beispiel für eine Liste ist das Plus erlaubt. Okay? Die Addition, was macht die Addition bei einer Liste? Das, was sie bei einem String macht, und was war das? Konkatenieren, aneinanderfügen, okay? So, und dann gibt es viele andere. Ich glaube, das sind 5 oder 6 Seiten. Ich habe die hier nicht alle reinkopiert, ja? Das sind alle, nach dem Help, sind alle Methoden, die erlaubt sind, angegeben. Okay? Und so findet man, wenn man es mal vergessen hat, findet man mal die zugehörige Operation. Okay, das geht hier jetzt weiter und so weiter. Das ist das Ende. Da sehen Sie auch, dass Sie zum Beispiel Liste sortieren können, dass Sie Listen revertieren oder invertieren, also umdrehen können. Das sind alles Operatoren, die für Sie da sind. Okay? Wunderschön. So, und jetzt noch, ja? Ja, sagen wir so, Sie können eine Liste nur dann sortieren, wenn auf den Elementen der Liste eine Ordnung definiert ist. Ja? Das heißt, Sie... Oh, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Also, es muss aber eine Ordnung definiert sein, das ist schon mal richtig. Aber insofern, wenn es Zahlen sind, der Größe nach. Wenn es alphanumerische sind, alphanumerischen. Wenn es Strings sind. Was passiert jetzt, wenn Sie eine Zahl mit einem String vergleichen wollen? Ich vermute, es kommt ein Type Error. Der sagt, sind zwei Typen drin, die kann ich nicht sortieren, weil keine Ordnung darauf definiert ist.
Aber in einer Liste wird noch im Prinzip beides rein,
oder? Es geht alles rein, ja. Aber dieser Sort-Operator fehlt dann eben. Und das werden wir auch noch kennenlernen, wie man sowas dann abfangen kann, wenn dann das Programm nicht abstürzen soll. Also das Programm stürzt jetzt nicht ab, es kommt zurück mit einem Fehler, wenn es nicht wirkt. Aber richtig erkannt, er kann natürlich nur sortieren, wenn überhaupt eine Ordnung definiert ist auf der Datenmenge. Und Liste ist so allgemein, das muss nicht immer gegeben sein. Ja? So, jetzt zu unseren Mengen. Ja, Menge, wie müssen wir das definieren in Python? Durch das Schlüsselwort Set davor. Weil wir haben die drei Klammerformen, die wir mit der Tastatur erreichen können, schon verbraucht. Also müssen wir, um jetzt das weniger bedeutsame, er wollte es ganz abschaffen, ich weiß gar nicht mehr wer, sehen Sie, ich habe mir das nicht gemerkt, ja, müssen wir für Menge, müssen wir jetzt dieses Schlüsselwort spendieren und das heißt Set. Okay? Und wenn wir schreiben x gleich Set, Klammer auf, ABC, y gleich Set, BCD, E. Und wenn wir dann x aufrufen, dann sehen Sie, dass da die Elemente, das ist aufgelöst worden in einzelne Buchstaben. Wenn wir dann fragen, ist B in x? Ja, das ist wahr, B ist in x. Wenn wir x und y machen, das und bezeichnet hier die Schnittmenge. Sie müssen aufpassen, was kommt raus? C und B. Warum kommt C und B raus? Naja, weil C und B hier, C und B ist offensichtlich die Schnittmenge dieser beiden Mengen. Okay? Und dann können Sie sich auch Set, das ist die Ausgabe, wenn Sie diese Schnittmenge hier erzeugen. Das heißt, Sie können genau die elementaren Mengenoperationen hier durchführen. Ganz einfach. Ja? Die eckigen Klammern? Ach so. Nein, was? Muss. Das hier ist ja die Ausgabe. Ja, Sie meinen da oben. Dann. Okay, das ist die Ausgabe. So kennzeichnet der Interpreter das, dass das ein Set ist. Warum er das jetzt so schreibt? Nein, Sie müssen das so nicht schreiben. Okay.
Ich habe noch eine Frage.
Ja?
Kann ich in dem Set jetzt also keine Strings speichern?
Nee, der löst es offensichtlich so auf. Nee. Es gibt nur eins. Also das sind eigentlich die ganz elementaren Dinge in dem Set. Nur eins müssen Sie sich vielleicht anschauen. Also was auch möglich ist, ist mit den Operatoren zu arbeiten. Sie können also Mengen durch Operatoren machen. Es gibt da auch die, zum Beispiel hier, was heißt und gleich, was heißt dieses wohl? Das heißt M ist gleich M und N. Okay? Und das Und-Zeichen ist bei Mengenoperatoren die Schnittmenge. Das muss man im Kopf auch erstmal hinkriegen, aber ist halt so. Sonst die Differenz. Es gibt noch eine symmetrische Differenz. Dazu gibt es aber auch noch einen kleinen, oder kommt in der Übung vor, den Unterschied zwischen normaler Mengendifferenz und symmetrischer Differenz nochmal kennenzulernen, weil das wisst man vielleicht nicht. Und es gibt hier ein paar Funktionen, die man vielleicht gar nicht so ohne weiteres für eine Menge erwartet, wie Pop, Remove. Ja, Remove erwartet man vielleicht und Add. Das, was Sie aber in der Schule nicht gemerkt haben. Aber da muss man ein bisschen mit umgehen, dann hat man das verstanden. Ich bin auch gleich fertig, weil jetzt kommen nur noch Dictionaries. Und Dictionaries sind ja nichts anderes als zwei Tupel. Okay? Eigentlich etwas ganz Einfaches, bei dem aber für den Schlüssel, das heißt für den ersten Wert, Eindeutigkeit garantiert wird. Wie macht er das? Okay, jedes Mal, wenn Sie ein neues Element erzeugen, überprüft er, ist dieser erste Wert schon da. Ist er schon da, kriegen Sie eine Fehlermeldung. Okay? Das heißt, dieser Datentyp garantiert es wirklich. Versuchen Sie es zu erzwingen, diesen Fehler zu machen, kriegen Sie eine Fehlermeldung. Okay. Das heißt, Dictionaries sind auch eingebaut in Python und werden in Python selbst beliebig oft benutzt. Okay? Weil genau diese Verweisstruktur, ein Schlüssel und einen Wert dahinter, das braucht man ganz, ganz häufig. Was meinen Sie zum Beispiel, wie Python selbst die eigene Namenstabelle für Variablen verwaltet? Naja, durch ein Dictionary. Ja? Weil Namen müssen in ihrem lokalen Kontext zunächst erstmal eindeutig sein. Wie garantiert man das? Dadurch, dass man ein Dictionary benutzt. Ja? Klar, auch Sie, das, was in der realen Welt vorkommt, Nachname gleich, alle heißen Meier, geht aber nicht, dann müssen Sie eben Meier 1, Meier 2, Meier 3, Meier 4 machen. Versuchen Sie mehrmals Meier einzutragen in einem Dictionary, sagt das Dictionary Fehler. Okay? Und da gibt es geschickte und ungeschickte Möglichkeiten, das abzufangen. Das erfährt man dann in der Praxis. Also, und den ersten Wert, der eindeutig ist, den nennen wir auch in Python Key oder Schlüssel. Und genau dieser Begriff deutet schon auf die Eindeutigkeit hin. Ja? Okay. Jetzt eine Frage. Listen können nicht als Schlüssel verwendet werden. Sonst jeder oder fast jeder andere Datentyp. Warum nicht? Warum? Ja, genau. Wenn Sie das nicht beliebig oft prüfen wollen, ja, ob diese Eindeutigkeit noch da ist, dann brauchen Sie einen Datentyp, der unmutable ist, der nicht veränderbar ist. Okay? Und das ist natürlich bei einer Liste nicht garantiert. Sie können es verändern und darum durch Listen oder mutable Data Types dürfen nie als Schlüssel benutzt werden. Okay? Ist aber ganz logisch, weil Sie könnten sonst die Eindeutigkeit nicht überprüfen oder Sie müssten bei jedem Dictionary, das Sie benutzen, nach jeder Operation gucken, ob sich da was verändert hat. Und das wollen wir nicht. Das wäre sowas von ineffektiv. Okay, genau richtig. Sie können sonst jeden primitiven Datentyp da benutzen. Und wie erzeugen wir es? Durch geschleifte Klammern. Die Hauptoperationen auf dem Dictionary sind das Speichern eines Wertes unter einem Schlüssel und das Abrufen dieses Wertes, wenn Sie nur den Schlüssel kennen, also meine ganzen Lebensdaten, wenn Sie Detlef Kromke eingeben, zack. Es ist auch möglich, ein Schlüsselwertpaar mit Delete zu löschen, das ist klar. Wird beim Speicher ein Schlüssel verwendet, der bereits existiert, ich sage das eben schon, gibt es einen Fehler. Okay? So, und das ist die Zusammenfassung. Ich sagte ja, heute gab es nur 3 wirklich wichtige Sachen. Sie sollten die aber nicht nur auswendig lernen, sondern ich habe Ihnen versucht auch zu zeigen, was ist die Relation zu Konstrukten, die Sie in anderen Programmiersprachen finden. Und auch versucht, das fair zu machen. Also Zeigerprogrammierung, Arrays sind schneller, sind besser. Sie müssen aber auf viel, viel mehr aufpassen als bei Python. Python hat genau die Konstrukte aus der Mathematik gewählt, die sich da als erfolgreich bewährt haben, wenn Sie beim Programmieren, ich habe nicht alle Operatoren jetzt rausgeschrieben, ist aber auch Unsinn, das ist drin in dem Interpreter. Sie können jederzeit Help drücken und dann sehen Sie das Ergebnis. Nicht auswendig lernen, aber mal anschauen. Und ansonsten bin ich zu Ende, aber ich habe wirklich gerne für mögliche Fragen und Antworten noch Zeit. Aber Sie wollen nicht mehr. 1,5 Stunden ist auch deutlich zu lang. Also, schönen Nachmittag noch. Danke.